Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Sie hören jetzt eine Botschaft von Thomas Lied, doch vorher hören Sie die Schriftlesung sowie ein Gemeindelied. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen beim Hören dieser Botschaft. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Zum angekündigten Thema von Thomas Lied, der Prediger, möchten wir das Wort Gottes hören und wir wollen uns dazu erheben. Ich lese zuerst aus 1. Korinther 15, Vers 32. Habe ich nach menschlicher Meinung zu Ephesus mit wilden Tieren gefochten, was hilft es mir? So die Toten nicht auferstehen, lasset uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Bis soweit dieses Wort Gottes, dann lesen wir aus dem Alten Testament, aus Sprüche 1, Vers 7. Des Herrn Furcht ist Anfang der Erkenntnis. Die Ruchlosen verachten Weisheit und Zucht.
Ja, meine lieben Geschwister, ich möchte mit Ihnen heute ein ganzes Buch aus der Heiligen Schrift behandeln. Ich hoffe, Sie haben entsprechend viel Zeit mitgebracht, aber ich werde mir Mühe geben, dass wir doch noch ziemlich schnell durchkommen. Und zwar ein Buch, was sicherlich eines, wenn nicht sogar das verblüffendste und verwirrendste Buch der Bibel überhaupt ist. Ein Buch, was oft missverstanden wurde, eigentlich während der ganzen Geschichte und was eigentlich bis heute auch vielleicht noch oftmals missverstanden wird. Und wo man sich auch als Christ, die wir ja an die Inspiration der Heiligen Schrift glauben, die wir ja glauben, dass die Bibel Wort Gottes ist, wo man sich selbst als Christ die Frage stellt, ja, was hat ausgerechnet dieses Buch in der Heiligen Schrift, in der Bibel zu suchen? Denn in diesem Buch wird zumindest mal scheinbar ein Lebenswandel gut geheißen, der im totalen Widerspruch zu den Aussagen der übrigen Heiligen Schrift steht. Ein Buch voll hoffnungsloser Verzweiflung, welches die Leere und die Enttäuschungen des Lebens aufzeigt. Und man könnte meinen, ein durch und durch negatives, frustrierendes Buch. Ganz nach dem Motto, lasst uns fressen und saufen, denn morgen sind wir tot. Und von einem mutmachenden Evangelium, wie wir es ja an sich sicherlich erwarten würden, von einem Buch der Heiligen Schrift, kann man hier wahrlich nicht sprechen. Und der Titel dieses Buches könnte demzufolge auch lauten, die Sinnlosigkeit des Lebens. An sich würde ich jetzt hier die Frage stellen, ob Sie erkannt haben, von welchem Buch hier die Rede ist, aber ich denke, es liegt auf der Hand, denn es deckt sich ja mit dem Thema. Es ist das Buch der Prediger. Der Prediger, ein Buch aus dem Alten Testament, geschrieben von König Salomo. Und Salomo, er war ja Sohn und Nachfolger König Davids in Israel. Und er galt als einer der weisesten Männer der Geschichte. Und heute spricht man ja auch noch von dieser buchstäblichen salomonischen Weisheit. Das kommt und das stammt von diesem großen König Salomo. Und dieser Mann, der in seinem Leben so von Gott geführt und bestätigt wurde. Ja, er bekam sogar den Beinamen Jedidja. Das können wir alles nachlesen, auch im zweiten Buch Samuel. Jedidja. Und das heißt übersetzt, der Liebling Jahs. Der Liebling Jahwes, also der Liebling Gottes. Und worüber auch geschrieben steht, und der Herr liebte ihn. Und auch er selbst liebte den Herrn. Und er wurde beschenkt mit Macht und Weisheit. Und er war der reichste aller Könige. Können wir alles nachlesen, auch in den Chroniken. Er war der reichste aller Könige, noch reicher wie die Könige Arabiens und Ägyptens. Ein Mann voller Weisheit, Reichtum und Macht. Und doch, ja selbst dieser treue König, dieser von Weisheit erfüllte Mann, wurde seinem Gott untreu. Und ich möchte dazu lesen aus Nehemia, Kapitel 13, Vers 26. Hat sich ihretwegen nicht schon Salomo, der König von Israel, versündigt? Und einen König wie ihn hat es unter den vielen Nationen nicht gegeben. Und er war geliebt von seinem Gott. Und so hatte Gott ihn zum König über ganz Israel gesetzt. Doch auch ihn haben die ausländischen Frauen zur Sünde verleitet. Und dieses Geschehen könnten wir dann noch in 1. Könige Kapitel 11 nachlesen, das wollen wir jetzt aber nicht tun. Aber da steht das dann alles näher beschrieben, wie eben dieser Liebling Gottes in den Götzendienst verfallen ist, verführt durch seine ausländischen Frauen. Und dieser Salomo setzt sich nun hin, vermutlich am Ende seiner Regierungszeit, und er philosophiert jetzt über das Leben. Das heißt, er denkt über alles nach und er fragt nach dem Sinn des Lebens. Und er kommt zu dem erschütternden Urteil, es ist alles eitel, es ist alles nichtig, es ist alles leer, es ist alles ohne bleibenden Wert. Und alles führt zur Enttäuschung. Und wie gesagt, das sagt jetzt nicht irgendein Landstreicher oder irgendein Schwerstverbrecher, der im Gefängnis sitzt. Nein, das sagt der König Israels, der reichste, mächtigste und weiseste Mann der Geschichte. Es ist alles eitel. Es führt alles zu nichts. Wie frustrierend. Und ich möchte mit Ihnen jetzt eben dieser Frage nachgehen. Ja, ist dieses Buch, der Prediger, wirklich ein solch frustrierendes? Wie gesagt, dazu ist es vonnöten, dass wir uns das gesamte Buch mit seinen 12 Kapiteln jetzt näher anschauen, aber in Kürze der Zeit sollte es klar sein, dass wir die Aussagen natürlich nur streifen können, beziehungsweise dass wir auch natürlich einige Punkte ganz einfach weglassen. Aber es soll einfach mein Ziel sein. Mein Ziel sein, heute Morgen auch Sie zu ermutigen, sich mit diesem sicherlich außergewöhnlichen Buch einmal zu befassen, darin zu lesen und darüber nachzudenken. Und mit Gottes Hilfe mag auch diese Stunde heute Morgen mit dazu beitragen, dass wir dieses Buch vielleicht besser verstehen, besser einordnen können und daraus auch persönlich unsere Lehren ziehen können. Ich werde dieses Buch also nun aufgliedern, so in die einzelnen Abschnitte, in die einzelnen Kapitel. Ich werde sie versehen mit einer kurzen Überschrift und dann noch so einzelne Punkte eingehen. Kapitel 1, die Verse 1 bis 11. Hier sagt uns Salomo, das Leben ist völlig sinnlos und es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und ich lese dazu Vers 2 aus Kapitel 1. Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger. Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist Nichtigkeit. Also alles ist ohne Sinn. Egal was, alles, nichts wert. In den weiteren Versen hören wir dann, dass es doch ein ewiges Kommen und Gehen gibt. Man wird geboren und dann stirbt man wieder. Und schauen Sie doch mal nur in Ihre Tageszeitung. Ist es nicht tatsächlich so, dass häufig auf der gleichen Seite neben den Todesanzeigen auch eine Geburtsanzeige steht? Und wird uns da nicht jeden Tag im Prinzip die Sinnlosigkeit dieses Lebens vor Augen geführt? Da stirbt ein Mensch, die Trauer wird bekannt gegeben und womöglich in der gleichen Spalte die frohmachende Bekanntmachung einer Geburt. Wie sinnlos. Das Leben ist ein endloser Kreislauf. Die Sonne geht auf und die Sonne geht unter. Und das immer und immer wieder, jeden Tag von vorne, immer das gleiche Spiel. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter. Wo ist da der Sinn? Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und alles ist vergänglich, so sagt es uns der Prediger. Und man kommt sich fast vor wie ein Fisch im Aquarium, was nur von einer Ecke zur anderen schwimmt und wieder zurück. Immer schön. Von einer Ecke zur anderen. Das jeden Tag, jeden Abend. Das ist laut Salomo der Sinn des Lebens. Kapitel 1, die Verse 12 bis 18. Auch Weisheit und Erkenntnis sind nichts wert. Alles ist wertlos und auch menschliche Anstrengung führt zu nichts. Vers 14. Ich sah all die Taten, die unter der Sonne getan werden, und siehe, alles ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Also alles, was sich auf dieser Erde abspielt, ist nichts wert. So als jage man dem Wind nach. Und das muss man sich nur mal plastisch vorstellen. Wir können das ja mal versuchen nach dem Gottesdienst. Dann gehen wir raus und dann haschen wir nach dem Wind. Wir jagen dem Wind nach und versuchen, den Wind einzufangen. Absurd. Totaler Blödsinn. Und wer das versucht, der landet sicherlich innerhalb kürzester Zeit mit weit heraushängender Zunge unter dem Sauerstoffzelt. Aber sicherlich ohne Erfolg, auch nur etwas von diesem Wind eingefangen zu haben. Und mit diesem Beispiel vergleicht Salomo das Leben, den Wert und den Nutzen des Lebens. Es führt zu nichts. Kapitel 2, die Verse 1 bis 11. Vergnügungen und Reichtum bringen nichts ein. Ich lese dazu Vers 1 aus Kapitel 2. Ich sprach in meinem Herzen, wohlan denn, versuch es mit der Freude und genieße das Gute. Aber siehe, auch das ist Nichtigkeit. Er versucht also das Leben zu genießen. Salomo hat erkannt, es führt ja doch alles zu nichts. Auch meine ganze Anstrengung und mein Mühen, alles ist umsonst. Also ist es doch das Beste, ich genieße einfach den Tag. Er sucht sein Heil in den Vergnügungen und in der Freude. Aber, obwohl er doch selbst alles besitzt, was sich ein Mensch nur erträumen kann. Nicht nur in materieller Hinsicht, wir haben gehört, er war der reichste aller Könige. Aber darüber hinaus war er ja auch angesehen. Er war mächtig und klug. Und trotzdem ist er unbefriedigt. Trotzdem ist er ruhelos und trotzdem erscheint sein Leben ohne Sinn. Und erinnert uns das nicht auch an viele Menschen, sogenannte Stars und Idole aus der Film- und Musikbranche? Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die förmlich von ihren Fans angehimmelt werden, die von einer Autogrammstunde zur anderen hecheln, die beliebt sind, die begabt sind, berühmt und wohlhabend. Und die von den Menschen, zumindest mal nach außen hin, auch beneidet werden aufgrund ihres Ruhms und ihres Reichtums. Aber wenn man mal hinter die Fassaden schaut, dann muss man feststellen, wie viel Existenzen gerade in diesen Branchen doch kaputt sind. Wie diese Menschen, die scheinbar alles zu haben scheinen, innerlich doch armselig und leer sind. Wie sie kaputt sind. Wie sie sich flüchten in Alkohol und Drogen und in irgendwelchen Exzessen. Und nicht selten genug nehmen sich solche Menschen auch das Leben. Das sind die Idole der Welt. Sie scheinen alles zu haben und haben letztlich nichts. Kapitel 2, die Verse 12 bis 26. Letztlich ist alles egal. Ob weise oder dumm, ob fleißig oder faul, es endet doch alles in der Sinnlosigkeit. Hier hören wir dann zwar, dass Weisheit besser ist wie Dummheit, genauso wie auch Licht besser ist wie Finsternis, aber beiden ereilt doch das gleiche Schicksal, egal ob ich nun weise bin oder strohdumm. Vers 15 aus Kapitel 2. Und ich sprach in meinem Herzen, gleich dem Geschick des Toren wird es auch mich treffen. Wozu bin ich dann so überaus weise gewesen? Und ich sprach in meinem Herzen, dass auch das Nichtigkeit ist. Salomo kommt also zu dem Schluss, dass seine eigene Klugheit nichts wert ist, da ihm doch das gleiche Schicksal erwartet wie dem Dummen auch. Also ist auch Klugheit und Weisheit nichts wert. Obwohl die Weisheit als solches doch ein hohes Gut ist, wie wir auch an anderen Stellen der Heiligen Schrift ja immer wieder hören, auch im Buch Prediger selber, dazu kommen wir dann später noch. Aber Weisheit allein, von Gott losgelöst, kann nicht befriedigen. Und alles wird in Vergessenheit geraten, ob man nun klug war oder dumm, und beide werden sterben müssen. Vers 17. Da hasste ich das Leben, denn das Tun, das unter der Sonne getan wird, war mir zuwider. Denn alles ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Salomo erachtet also alles für sinnlos und er verabscheut das Leben. Alles auf dieser Erde erscheint ihm zuwider. Alle Mühe ist ein Greifen nach Wind und führt zu nichts. Und dabei hat er selber in seinem Leben sich sehr, sehr viel angeschafft. Auch Bauwerke und Reichtümer, alles Mögliche in seiner Weisheit und Erkenntnis. Aber er stellt sich selber die Frage, wofür? Wofür? Damit andere, die nach mir kommen, ohne einen Finger krumm zu machen, Besitz davon nehmen. Und das ist sinnlos und übel. Für einen selber bleibt doch nichts. Und nicht viel anders ist es doch heute auch. Wie viele Menschen rackern sich ab von morgens bis abends und häufen sich Reichtümer an. Und wofür? Für die lieben Erben. Damit die sich auf der Couch bequem machen können, die Füße hochlegen und das Erbe ihrer Eltern oder Großeltern dann sinnlos verprassen. Für einen selber blieb aber nichts. Das ist sinnlos und übel. Salomo kommt zu dem Schluss, dass ohne Gott alles, aber auch wirklich alles, nichts wert ist. Das Bestreben des Gottlosen wird sinnlos und mühsam sein. Wenn es doch keinen Gott gibt, welchen Sinn hat dann das Leben? Kapitel 3, Vers 16 bis Vers 22. Das Leben bleibt ein Rätsel. Und dazu lese ich Vers 16 aus Kapitel 3. Noch etwas habe ich in dieser Welt beobachtet. Wo Recht gesprochen und für Gerechtigkeit gesorgt werden sollte, da herrscht schreiendes Unrecht. Und haben wir es nicht in der Tat auf der ganzen Welt eben mit jenem schreienden Unrecht zu tun? Dort, wo eigentlich Recht gesprochen werden sollte, und das auch immer noch so schön im Namen des Volkes, wird doch schon längst nicht mehr der Gerechtigkeit auch wirklich Genüge getan. Und es heißt nicht umsonst, Recht haben und Recht bekommen sind immer noch zwei verschiedene Paar Schuhe. Und dann zieht Salomo den Vergleich zwischen Mensch und Tier. Und er trifft die Aussage, dass der Mensch letztlich nicht mehr wert ist wie irgendein Stück Vieh. Denn beide müssen ja sterben. Und ist das nicht auch die logische Konsequenz der Evolutionstheorie? Wenn wir Menschen tatsächlich nichts weiter sind wie ein Zufallsprodukt und aus der gleichen Linie entstammen oder uns entwickelt haben wie irgendein Rindvieh auch, ja, dann sind wir auch nicht mehr wert. Wir müssen genauso sterben wie irgendein Stück Vieh. Von daher, was sind wir dann schon? Nicht mehr wert wie irgendein Rindvieh. Kann die Sinnlosigkeit dieses Lebens noch krasser ausgedrückt werden? Wohl kaum. Der Mensch nicht mehr wert wie irgendeine Kakerlake oder Schmeißfliege. Erschütternd. Kapitel 4, die Verse 1 bis 3. Salomo geht noch einmal auf die Ungerechtigkeit des Lebens ein. Und er sagt, dass die Unterdrückten keinen Tröster haben. Und dass es folglich für sie besser wäre, zu sterben oder noch besser, erst gar nicht geboren worden zu sein. Kapitel 5, die Verse 7 bis 16, Reichtum, der kein Glück bringt. Und ich lese dazu Vers 9 aus Kapitel 5. Wer Geld liebt, wird des Geldes nicht satt. Und wer den Reichtum liebt, nicht des Ertrages. Auch das ist Nichtigkeit. Reichtum bringt also nichts ein. Was einem bleibt, ist doch letztlich nur Angst und Sorge über sein Gut. Dass man womöglich von seinen Millionen 5 Franken verlieren könnte. Und wenn man doch alles hat, wird man träge und satt. Ich lese dazu auch noch die Verse 12 bis 15. Noch eine böse Sache habe ich beobachtet, dass einer, der seinen Reichtum ängstlich hütet, dennoch ins Elend gerät. Ein einziges schlechtes Geschäft und schon ist alles verloren. Wenn der Mensch einen Sohn hat, kann er ihm nichts mehr vererben. Und überhaupt, nackt wie er auf die Welt gekommen ist, muss er wieder von ihr gehen. Von allem, was er hier angehäuft hat, kann er nicht einmal eine Handvoll mitnehmen. Das könnte einem allen Mut nehmen. Er muss gehen, wie er gekommen ist. Für nichts und wieder nichts hat er sich abgeplagt. Für nichts und wieder nichts hat er sich abgeplagt. Nichts kann man mitnehmen, noch nicht einmal eine Handvoll. Nackt, wie ich auf die Erde gekommen bin, muss ich auch wieder von ihr gehen. Da nützen mir alle Güter nichts, sei es in materieller Hinsicht, es nutzt aber auch mein Ruhm nichts, dass ich vielleicht angesehen war, dass ich beliebt war. Das alles spielt gar keine Rolle mehr. Nackt, wie ich gekommen bin, muss ich auch wieder gehen. Und Salomo sagt, das kann einen den Verstand rauben. Das kann einen allen Mut nehmen. Alles umsonst. Und ich hoffe nur, und es ist auch mein Anliegen, dass niemand hier unter uns ist, auf den womöglich auch mal einst am Grabstein zu lesen sein wird. Alles umsonst. Kapitel 5, die Verse 17 bis 19. Die Fähigkeit, Gottes reiche Gaben zu genießen, kommt von Gott. Ich lese dazu Vers 18. Auch jeder Mensch, dem Gott Reichtum und Güter gegeben und den er ermächtigt hat, davon zu genießen und sein Teil zu nehmen und sich bei seiner Mühe zu freuen, das ist eine Gabe Gottes. Also Dankbarkeit und Freude sind auch eine Gabe Gottes. Und Freude beherrscht das Leben des Gottesfürchtigen und nicht Sorge. Warum? Weil wir gegenüber dem Gottlosen eine Hoffnung und einen Tröster haben. Und die Gewissheit, dass eine nicht in Worte zu fassende Herrlichkeit einst auf uns wartet. Kapitel 6, die Verse 1 bis 12. Ohne diese Fähigkeit, also ohne der Fähigkeit der Dankbarkeit und Freude, ist alles sinnlos. Man hat womöglich alles, nur nicht Gottes Segen. Ich lese dazu Vers 2 aus Kapitel 6. Ein Mensch, dem Gott Reichtum und Güter und Ehre gibt, und seiner Seele fehlt nichts von allem, was er wünschen mag. Also der Mensch hat alles, alles, alles und nochmals alles. Und dann geht es aber weiter. Aber Gott ermächtigt ihn nicht, davon zu genießen, sondern ein fremder Mann genießt es. Das ist Nichtigkeit und ein schlimmes Übel. Und wie heißt es da auch im Neuen Testament? Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und doch Schaden nimmt an seiner Seele? Kapitel 7, Vers 1 bis Kapitel 8, Vers 1. Hier haben wir es nun mit allgemeinen Weisheiten Salomos zu tun, die uns auch sehr an die Sprüche Salomos erinnern. Und hier kommen jetzt Aussagen, die den Menschen daran erinnern sollen, dass er einmal sterben muss. Und er vergleicht jetzt die Trauer mit der Weisheit, weil er argumentiert, jeder, der trauert, setzt sich ja automatisch mit dem Tod auseinander. Und das ist klug. Das ist weise. Und das Lachen vergleicht er mit der Torheit, weil er eben der Umkehrschluss argumentiert, jeder, der nur lachend durch die Welt geht, der macht sich keine Gedanken darüber, dass er ja auch mal sterben muss. Und das ist dumm. Das ist töricht. Und so sei es eben besser, auf den Weisen zu hören, denn das Lachen der Dummen sei töricht. Wie gesagt, wir müssen das richtig einordnen. Das ist jetzt nicht so, dass wir als Christen nicht mehr lachen dürften und nur noch mit so einer Flappe rumlaufen dürften. Mit Sicherheit nicht. Sondern es ist im Bewusstsein dessen zu sehen, dass wir uns mit dem Tod auseinandersetzen müssen. Der Tod gehört zum Leben. Und wer sich darüber im Klaren ist und sich darüber Gedanken macht, der ist weise. Und er fährt eben auch fort mit der Erkenntnis, dass Weisheit wichtig sei, wichtiger noch wie Geld. Dann Vers 14 aus Kapitel 7. Am Tag des Glücks sei guter Dinge und am Tag des Unglücks bedenke, auch diesen hat Gott ebenso wie jenen gemacht. Gerade deshalb, weil der Mensch gar nichts herausfinden kann von dem, was nach ihm ist. Ja, was ist denn nun eigentlich Glück und was ist Unglück? Wir haben ja gehört, am Tag des Glücks sei guter Dinge. Aber auch am Tag des Unglücks, bedenke, auch diesen hat Gott ja ebenso gemacht. Gerade deshalb, weil der Mensch gar nichts herausfinden kann von dem, was nach ihm ist. Und ich möchte dies vielleicht anhand einer kleinen Geschichte verdeutlichen. Und diese Geschichte, sie spielt in China im 18. Jahrhundert. Und dort lebte mal ein alter, weiser Bauer allein mit seinem Sohn. Und bei den täglichen Feldarbeiten war ihm ein Ackergaul eine große Hilfe. Doch eines Tages lief dieser Gaul davon. Und die Nachbarn des Bauerns kamen vorbei und bedauerten den Bauern sehr und meinten nur, ja, was für ein Unglück. Doch der Bauer meinte nur, ja, was ist schon Glück und was ist schon Unglück. Nur zwei Tage später kam dieser Gaul wieder und mit ihm 10 rassige Wildpferde. Und wieder kamen die Nachbarn vorbei und beglückwünschten den Bauern, ja, was für ein Glück. Was ist schon Glück und was ist schon Unglück? Eines Tages ritt der Sohn des Bauers mit einem dieser Pferde aus. Er stürzte dabei schwer, brach sich Arm und Bein. Und wieder kamen die Nachbarn. Was für ein Unglück. Der Bauer in seiner Weisheit. Ja, was ist schon Glück und was ist schon Unglück? Nur kurze Zeit darauf brach in dieser Provinz ein fürchterlicher Krieg aus. Und alle jungen, gesunden, wehrfähigen Männer mussten in den Krieg ziehen. Nur der Sohn des Bauers nicht, denn er lag ja mit gebrochenem Arm und Bein zu Hause im Bett. Diese Geschichte soll eigentlich nur verdeutlichen, dass ein Beinbruch nicht unbedingt auch immer ein Beinbruch sein muss, wenn Sie verstehen, was ich damit meine. Wir sehen doch immer nur das Jetzt, den Augenblick, den Moment und kommen von daher, also denke ich doch häufig, zu völlig falschen Schlüssen. Was wirklich Glück ist und was wirklich Unglück ist, stellt sich doch meist erst viel später heraus, wenn wir es überhaupt erfahren. Der Herr aber hat doch einen viel besseren Überblick. Wir sehen immer nur das Heute. Der Herr aber auch sieht, was morgen ist, was nächsten Monat ist, was nächstes Jahr ist. Und vielleicht können wir dann sagen, das, was wir als großes Unglück betrachtet haben, war vielleicht großes Glück. Unser Prediger kommt dann zu dem Ergebnis, dass man das Leben nicht erforschen und nicht ergründen kann. Und gibt uns nicht hier auch die Wissenschaft recht in ihrer Ratlosigkeit? Ich hatte vor einiger Zeit mal im Radio ein Interview gehört, hat man wohl irgendwo wieder etwas entdeckt, ich weiß nicht genau was. Auf jeden Fall wurde da eben ein Wissenschaftler dann interviewt im Radio und wohlgemerkt ein Anhänger der Evolutionstheorie. Aber ich war ganz erstaunt, wie er offen und frei sagte, ach wissen Sie, Im Grunde genommen müssen wir gestehen, wir wissen nichts. Wir wissen nichts über die Entstehung der Erde. Wir wissen nichts über die Entstehung des Lebens. Es ist alles reine Spekulation, eben Theorie. Und das sagte, wohlgemerkt, ein evolutionistischer Wissenschaftler. Und je mehr Erkenntnisse man sammle, je mehr man plötzlich entdeckt, umso größer seien die Rätsel und die Fragen. Und dazu passt vielleicht auch noch hier dieser Zeitungsausschnitt, der ist, glaube ich, von Freitag, also recht druckfrisch. Auch in der Tageszeitung bei uns in Deutschland hat man auch wieder Fossilien gefunden. Fossilien lassen aufhorchen. Und auf diesen Fossilien sollen wohl irgendwelche wurmartige Tiere aufgezeichnet sein, aufgedruckt sein, wie auch immer. Und dann heißt es dann nur mal so ganz kurz, das tierische Leben auf der Erde ist offenbar doppelt so alt, wie bisher angenommen wurde. Und dann heißt es noch weiter, die Evolutionsbiologen seien nun gezwungen, die Suche nach anderen Zeugnissen eines früheren Lebens nochmal zu durchdenken und neu zu bewerten. Also mit anderen Worten, alles, was wir bis dahin vorher gehört haben, können wir getrost vergessen. Sie haben wieder neue Erkenntnisse. Wie es in 3 Jahren aussieht oder in 5 Jahren, weiß ich nicht. Denke mal, dann können wir das auch wieder wegschmeißen. Dann haben Sie wieder was Neues gefunden. Man hat immer wieder neue Erkenntnisse. Und damit offenbaren Sie doch eigentlich selber, man tappt im Dunkeln. Alles Spekulation, alles Theorie. Aber ich schweife vom Thema ab. Wir wollen uns ja nicht mit der Evolution und Schöpfung beschäftigen, sondern mit dem Buch Prediger. Kapitel 8, Vers 10 bis Kapitel 9, Vers 6. Gleiches Los für alle, ob gerecht oder ungerecht. Dazu lese ich Vers 11 aus Kapitel 8. Weil der Urteilsspruch über die böse Tat nicht schnell vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Also viele tun Böses, weil die Strafe doch auf sich warten lässt. Und somit verfällt man auch der irrigen Meinung, ja, man wird womöglich gar nicht bestraft. Also warum soll ich dann Gutes tun? Warum soll ich dann gerecht sein? Und dann Vers 15. Und ich pries die Freude, weil es für den Menschen nichts Besseres unter der Sonne gibt, als zu essen und zu trinken und sich zu freuen. Und dies wird ihn begleiten bei seinen Mühen die Tage seines Lebens hindurch, die Gott ihm unter der Sonne gegeben hat. Also hier werden wir wieder, wie auch anfangs schon, mit diesem gegenwärtigen Genuss konfrontiert, wo es heißt, also Freude und Essen und Trinken ist doch das Beste, alles andere führt ja eh zu nichts. Nur das bleibt aus der Sicht des Gottlosen. Und so schlossen auch schon die griechischen Philosophen. Die sagten auch ganz klar, das höchste Gut des natürlichen Menschen ist der gegenwärtige Genuss. Und der Conno hatte es gelesen gehabt, eingangs in dem Wort 1. Korinther 15, 32, nochmal nur ganz kurz mit eigenen Worten zusammengefasst. Wenn es doch keine Auferstehung gibt, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, ja dann in der Tat, lasst uns fressen und saufen, denn morgen sind wir tot. Wenn es keinen Gott gibt, keine Auferstehung der Toten, ja was soll es? Kapitel 9, die Verse 13 bis 18. Weisheit soll unbedingt in allen Dingen angewandt werden. Ich lese dazu Vers 17 aus Kapitel 9. Worte der Weisen in Ruhe gehört, sind mehr wert als das Geschrei des Herrschers unter Toren. Und diese Ermahnung gilt auch uns. Wir sollen einfach gut zuhören. Und wir könnten auch den Umkehrschluss ziehen, dahingehend, achtet auf das Flüstern der Weisen mehr als auf das Geschrei der Toren. Und wie ist es denn heute? Auch in den verschiedensten Diskussionssendungen oder auch bei unseren Büttenreden in der Politik oder wo auch immer. Argumente sind doch gar nicht mehr gefragt, sondern wer am lautesten schreit, wer rhetorisch sehr geschickt ist, womöglich noch ein bisschen Witz reinbringt, der zieht das Publikum auf sich. Argumente spielen da keine Rolle mehr. Hört auf das Flüstern der Weisen mehr als auf das Geschrei der Toren. Kapitel 10. Eine kleine Torheit kann viel Schaden anrichten. Dummheit, so spricht Salomo, lässt sich nicht verbergen. Ich lese dazu dann noch Vers 11 aus Kapitel 10. Wenn die Schlange vor der Beschwörung beißt, so hat der Beschwörer keinen Vorteil. Also hier dieses Beispiel von dem Schlangenbeschwörer ermahnt uns eben auch, die Weisheit zum richtigen Zeitpunkt einzusetzen. Denn Weisheit zu besitzen, schön und gut, ist die eine Seite. Sie aber auch rechtzeitig anzuwenden, ist die andere Seite. Er stellt also auch hier in Kapitel 10 den Vorzug der Weisheit dar und er ermahnt uns, sei weise. Und er kommt zu dem Schluss, dass die geistliche Bedeutung von Leben und Tod nur übernatürlich zu verstehen ist. Bei allem Denken, bei aller Philosophie, ich kann das Leben nicht begreifen. Ich komme nicht weiter, ich drehe mich immer im Kreis. Das Leben und der Tod ist nur übernatürlich zu verstehen. Und nicht das, was unter der Sonne ist, zählt, sondern das, was über der Sonne ist. Und dieses Buch, der Prediger, ist aus der Sicht des natürlichen Menschen geschrieben, der fern vom Geist Gottes und der göttlichen Offenbarung steht. Dieses Buch beinhaltet die bloßen Überlegungen des gottlosen Menschen. Und es soll ihm vor Augen geführt werden, wie leer, wie nichtig alles unter der Sonne ist, ohne die Offenbarungen Gottes über der Sonne. Kapitel 1 bis 11 zeigt uns auf, ein gottloses Leben ist nichts, aber auch rein gar nichts. Kapitel 11, Vers 9 bis Kapitel 12, Vers 8. Denke schon in der Jugend an den Schöpfer, nachher könnte es zu spät sein. Genieße das Leben, aber sei auch bereit, vor Gott Rechenschaft abzugeben. Lebe in Freuden, handle verantwortungsvoll und fürchte den Herrn. Ich lese Vers 9 aus Kapitel 11. Freue dich, Jüngling, in deiner Jugend, und dein Herz mache dich fröhlich in den Tagen deiner Jugendzeit, und lebe nach dem, was dein Herz wünscht und wonach deine Augen ausschauen. Doch wisse, dass um all dieser Dinge willen Gott dich zur Rechenschaft ziehen wird. Genieße das Leben, aber Gott wird dich zur Rechenschaft ziehen. Wir dürfen uns freuen in und an der Jugend. Wir dürfen fröhlich sein und wir dürfen uns auch Wünsche erfüllen. Aber Gott zieht uns zur Rechenschaft. Alles ist uns erlaubt, aber nicht alles ist auch nützlich. Er gibt uns dann weiterhin den Rat, alles Schlechte von uns wegzuhalten. Den Ärger und Unmut aus unseren Herzen zu entfernen und uns allen Übels zu enthalten. Er sagt weiter, denke an Gott schon in deiner Jugend, bevor schlechte Tage kommen, die dir nicht gefallen werden. Kapitel 12, die Verse 9 bis 14, Schlussgedanken. Ich lese dazu Vers 11 aus Kapitel 12. Die Worte der Weisen sind wie Treiberstachel und wie eingeschlagene Nägel die gesammelten Sprüche. Sie sind gegeben von einem Hirten. Und im ganzen Buch Prediger begegnet uns ja Jesus nicht. Aber hier vielleicht in versteckter Form, wo es heißt, sie sind gegeben von einem Hirten. Und wird uns nicht gerade auch Jesus Christus im Neuen Testament als der gute Hirte vorgestellt? So oder so, Jesus ist jedenfalls gekommen, um uns den wahren Lebenssinn aufzuzeigen. Und dann noch Vers 13, das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das soll jeder Mensch tun. Das Endergebnis ist also Gottesfurcht. Das ist alles, worauf es für den Menschen ankommt. Und dann heißt es noch in dem letzten Vers, dass Gott es ist, der das letzte Wort sprechen wird. Nun möchte ich aber noch darauf eingehen, ja, was ist überhaupt Gottesfurcht? Wenn uns gesagt wird, Gottesfurcht ist das Wichtige und Entscheidende, aber was ist denn überhaupt Gottesfurcht? Was bedeutet es, Gott zu fürchten? Es gibt für uns Christen, die wir einmal unser Leben bewusst unserem Herrn und Heiland Jesus Christus übergeben haben, nur eine Furcht. Vor Menschen brauchen wir uns nicht zu fürchten, denn was können die uns schon anhaben? Auch vor Satan brauchen wir uns nicht mehr zu fürchten, denn unser Heiland Jesus hat ihn besiegt und die Macht über uns genommen am Kreuz von Golgatha. Und so bleibt für uns Christen, nur die Furcht vor Gott. Furcht in dem Sinne, dass wir ihn ehren und um seine Heiligkeit wissen. Und diese Gottesfurcht ist dabei sehr weise und der erste Schritt hin auf den Weg, der zum Ziel führt, um überhaupt vor Gott einst treten zu dürfen. Und diese Gottesfurcht ist dem natürlichen Menschen völlig abhanden gekommen und eben ein großes Hindernis eben auf jenen Weg hin. Ohne Gottesfurcht kann ich auch von Gott nichts erwarten. Und so bleibt diesen Menschen eine Furcht, vor der uns Gott befreit hat, nämlich die Furcht vor dem Nichts, die Furcht vor der Leere und der Sinnlosigkeit des Lebens. Unsere Gottesfurcht hingegen sollte bestimmt sein durch die Liebe, die er uns erwiesen hat durch seinen Sohn Jesus Christus. Also keine Furcht in Form von panischer Angst, sondern in Form von Liebe, Respekt, Ehrerbietung und Achtung. Wobei jeder dieser Begriffe noch zu schwach ist im Hinblick auf die Heiligkeit und Größe Gottes. Kapitel 12 zeigt uns auf: Ein göttliches Leben, ein Leben mit Gott ist alles. Wir hatten vorher gehört, ein gottloses Leben ist nichts. Jetzt kommt die Wendung, ein göttliches Leben ist alles. Ein Leben mit Gott ist nützlich. Und nicht tue, was du willst, sondern verantworte dich vor Gott und dann tue, was du vor Gott verantworten kannst. Fazit: Die Absicht dieses Buches ist es also nicht, jetzt einfach nur die Sinnlosigkeit des Lebens zu beschreiben. Nein, vielmehr will es aufzeigen, was man tun soll, um die scheinbare Sinnlosigkeit des Lebens zu bewältigen. In diesem Buch ist die Rede von der ergebnislosen Suche eines Mannes nach dem Glück, ohne dabei Gott zu berücksichtigen. Und er versucht alles, er beschäftigt sich mit allen möglichen Dingen, um das größte Glück zu finden, sei es Wissenschaft, Philosophie, Vergnügungen, Arbeit, Reichtum, Musik, ja sogar menschliche Religion. Das finden wir alles im Buch Prediger. Doch nichts von alledem konnte ihn befriedigen. Das Buch Prediger will uns lehren, dass das menschliche Herz ohne Gott keine Befriedigung finden kann. Schließlich sind wir seine Geschöpfe. Wir sind auf ihn angelegt. Unser Herz ist auf ihn, unserem Schöpfer angelegt. Wenn wir unser Herz von ihm abwenden, kann unser Herz keine Befriedigung finden. Unmöglich. Dieses Buch wurde geschrieben als Beispiel und Warnung zugleich, um eben auch anderen Menschen den Schmerz und die Enttäuschung einer vergeblichen Suche nach Sinnerfüllung ihres Lebens zu ersparen. Doch gibt es denn keinen Ausweg? Keinen Ausweg aus dieser Hoffnungslosigkeit, aus dieser Sinnlosigkeit und Leere? Doch, Jesus Christus, er gibt uns Hoffnung, er gibt unserem Leben Sinn und Fülle. Und alles, alles und wirklich alles ist nichts wert. Ob reich oder arm, ob angesehen oder verachtet, ob weise oder dumm, ob jung oder alt, alles führt ins gleiche Chaos, wenn ich Jesus nicht habe. Und das, was immer wieder auch in den Medien verspottet und belächelt wird, führt uns aus dieser Sinnlosigkeit heraus und ist die Antwort auf unsere Fragen, nämlich das Kreuz. An dieses Kreuz ist Gottes Sohn gegangen, um uns ewiges Leben zu schenken und damit Sinn. Dieses Buch, Prediger, zeigt es uns auf. 11 Kapitel lang, nichts weiter wie frustrierende Fragen, auf die kein Philosoph, keine Ideologie und auch keine Religion eine zufriedenstellende Antwort gibt. Aber im Gegensatz dazu ist uns der Prediger die Antwort nicht schuldig geblieben. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Das ist es. Dann hat dein Leben Sinn. Oder wie es in einem Sprichwort so schön heißt, bedenke. Bedenke, woher, wohin. Dann hat dein Leben den rechten Sinn. Man kann ohne Gott leben. Ja, sehr gut sogar. Man kann ohne Gott leben und dieses dann auch genießen mit Fressen und Saufen. Aber man kann nicht ohne Gott in Frieden sterben. Und gerade da liegt das Problem, dass der Mensch nur auf das Diesseitige schaut und nicht willens ist, auch mal über den Tellerrand hinwegzusehen. Denn was sind denn schon unsere paar Jahre hier auf Erden, dass wir 75 werden oder 80 oder wie alt auch immer, aber was ist das denn schon im Vergleich zur Geschichte, geschweige denn im Vergleich zur Ewigkeit? Doch nichts. Oder wie ein Dampf, der aufgeht und der wieder vergeht, der aufsteigt und vergeht. Gott aber hat uns in seiner nie endenden Liebe seinen Sohn gegeben, damit er uns am Kreuz von Golgatha das gibt, was wir Menschen schon immer gesucht haben und über alle Generationen hinweg auch immer noch suchen. Sinn, Hoffnung und Fülle. Und jeder Mensch, da bin ich mir gewiss, unabhängig seiner Kultur, Sprache und Religion, sucht tief in seinem Inneren Antworten auf eben diese Fragen. Auch wenn er sie womöglich durch seinen vergnüglichen Lebensstil zu übertünchen versucht. Das ist ja auch so ein Zeitzeichen, dass man ja nicht mehr zur Ruhe kommen will. Man muss sich ablenken mit allen möglichen Dingen. Es ist nur noch von Action die Rede. Ja nicht mehr zur Besinnung kommen. Doch in dem Moment, wo ich zur Ruhe komme, in dem Moment, wo ich nachdenke, schießt es mir durch den Kopf. Wo? Wo ist der Sinn des Lebens? Und der Mensch, der braucht dabei nicht bis nach Indien zu reisen, um fernöstliche Mystiken kennenzulernen. Und er braucht sich auch nicht mit esoterischem Gedankengut auseinandersetzen. Nein, er braucht nur in dieses Buch zu schauen. Er braucht nur dieses Buch, die Heilige Schrift, Wort Gottes, die Bibel, aufschlagen und darin lesen. Hierin findet er verlässliche Antworten auf die Fragen, die das Leben stellt. Gott ist die alles umfassende Wirklichkeit. Und alles, was von diesem Gott, von diesem Schöpfer gelöst wird, ist letztlich nichts wert. Also, alle irdischen Dinge, losgelöst von Gott, sind nichtig, ohne bleibenden Wert und können schlussendlich nur zu Enttäuschungen führen. Und selbst höchste Weisheit, größter Reichtum und tiefste Lebenslust, verfolgt um ihrer selbst willen, werden früher oder später zu Ernüchterung führen. Der wahre Lebenssinn lässt sich nur in Gottes Furcht und einer lebendigen Beziehung zu Jesus kennenlernen. Und wir hatten ebenfalls eingangs gelesen, Sprüche Kapitel 1, Vers 7, und ich wiederhole es noch einmal. Die Furcht des Herrn, also Gottes Furcht, ist der Anfang der Erkenntnis. Weisheit und Zucht verachten nur die Narren. Prediger, das traurigste Buch der Bibel? Nein, ganz im Gegenteil. Dieses Buch ruft sogar deutlich zur Freude auf. Wer das Leben aus göttlicher Sicht betrachtet, wer beachtet, was über der Sonne ist und wer eine lebendige Beziehung zu Gottes Sohn, Jesus Christus, hat, der soll und darf jeden Lebensbereich zum Anlass der Freude nehmen. Und der Titel dieses Buches könnte auch lauten, wir hatten eingangs gesagt, der Titel könnte lauten, die Sinnlosigkeit des Lebens. Der Titel könnte aber genauso gut lauten, das Glück eines Lebens mit Gott. Also, doch kein frustrierendes Buch, nein, es ist ein hochgradig evangelistisches und auch sehr aktuelles Buch. Amen. Dann lassen Sie uns noch gemeinsam beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir im Namen deines Sohnes, Jesus Christus, danken, dass du gekommen bist, Herr, um uns zu erlösen, um unserem Leben Sinn, Hoffnung und Fülle zu geben. Ich danke dir, dass du uns auch die Heilige Schrift gegeben hast, dein Wort, um darin lesen zu dürfen, um darin studieren zu dürfen, dass wir auch lernen und begreifen dürfen, wo der Lebenssinn steckt, was du auch mit jedem Einzelnen von uns vorhast. Ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass auch ich persönlich mein Leben in deine Hände haben legen dürfen, dass mein Leben dadurch einen Sinn bekommen hat. Und ich bitte dich auch für all diejenigen, Herr, die vielleicht auch jetzt unter uns sind, die diese Sinnerfüllung noch nicht in ihrem Herzen haben, die suchend sind, Herr, wie vielleicht auch viele Menschen auf dieser Welt verzweifelt nach dem Sinn des Lebens suchen, Herr, und sich mit allen möglichen Dingen befassen. Aber wie Salomo schon erkannt hat, alles führt zu nichts und ist nichtig. Ich bitte dich, Herr Jesus Christus, erquicke jetzt auch diese Menschen, die sich jetzt ihr Herz für dich öffnen. Dringe ein in ihr Herz, Herr, und gib auch ihrem Leben Sinn, Hoffnung und Fülle. Ich bitte dich, Herr Jesus Christus, geh auch mit uns jetzt durch den weiteren Tag. Geh mit uns, mit jedem Einzelnen von uns, auch durch den Alltag, Herr. Hab Lob und Dank dafür. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Thomas Lied mit dem Thema Der Prediger. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Wenn Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffen Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!